Und wir hören andächtig die Worte der heiligen Lesung vom heutigen vierten Sonntag nach Pfingsten aus dem Brief des heiligen Apostel Paulus an die Römer. Brüder, ich halte dafür, dass die Leiden dieser Zeit nicht zu vergleichen sind mit der künftigen Herrlichkeit, die an uns offenbar wird. Auch das Sehnen der Schöpfung ist ja ein Harren auf diese Offenbarung der Kinder Gottes. Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat. Doch gab er der Schöpfung die Hoffnung, dass auch sie einst von der Knechtschaft des Verderbens befreit und zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes gelangen werde. Wir wissen ja, dass alle Geschöpfe seufzen und in Wehen liegen bis auf diesen Tag. Aber nicht allein sie, auch wir, die wir die Erstlingsgabe des Geistes bereits besitzen, seufzen in unserem Inneren und harren auf die Vollendung der Kindschaft Gottes, die Erlösung unseres Leibes, in Christus Jesus, unserem Herrn. Soweit die Worte der heiligen Lesung. Und dann hören wir andächtig die Worte des Evangeliums, die uns aufgeschrieben hat der heilige Evangelist Lukas. In jener Zeit drängte sich das Volk an Jesus heran, um das Wort Gottes zu hören. Er stand am See Genezareth. Da sah er zwei Schiffe am Ufer des Sees liegen. Die Fischer waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Er stieg in das eine der Schiffe, das dem Simon gehörte, und bat ihn, etwas vom Lande zu fahren. Dann setzte er sich und lehrte das Volk vom Schiffe aus. Als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon: Fahr hinaus in die See und werft eure Netze zum Fange aus. Da antwortete ihm Simon: Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort hin will ich das Netz auswerfen. Sie taten es und fingen eine so große Menge Fische, dass ihr Netz zerriss. Darum winkten sie ihren Gefährten am anderen Schiff, sie möchten kommen und ihnen helfen. Diese kamen und sie füllten beide Schifflein, sodass sie beinahe sanken. Als Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach: Herr, geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Staunen hatte nämlich ihn und alle seine Gefährten ergriffen über den Fischfang, den sie gemacht hatten. Desgleichen auch den Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Simons Gefährten waren. Jesus aber sprach zu Simon: Fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Dann zogen sie ihre Schiffe ans Land, verließen alles und folgten ihm nach. Soweit die Worte des heiligen Evangeliums. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir Brüder und Schwestern in Christus, wir haben heute die schönen Worte des heiligen Apostel Paulus gelesen, die er schreibt an seine Gläubigen, dass die Leiden dieser Zeit nicht zu vergleichen sind mit der künftigen Herrlichkeit und dass auch die Schöpfung in Seufzen liegt und wartet auf den Tag, da sie erlöst wird. Wir lesen im Buch Genesis im dritten Kapitel, da spricht Gott zu Adam: Weil du der Bitte deiner Frau nachgegeben und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir geboten habe, nicht zu essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Diese Worte zeigen uns, wie wir ja selber auch wahrnehmen, dass die Erde, dass die Schöpfung, dass die Natur auch die Folgen der Sünde tragen muss, die Folge der ersten Sünde, der Erbsünde, der Ursünde. Und ich kann jetzt hier nicht weiter darauf eingehen, wir haben es ja schon öfters besprochen, aber ganz kurz ein paar Gedanken auch zur Erbsünde. Der heilige Apostel Paulus schreibt ja in demselben Brief, den wir heute lesen, im Römerbrief, im fünften Kapitel: Durch einen Menschen ist die Sünde in die Welt gekommen und durch die Sünde der Tod. Und so ist der Tod auf alle Menschen übergegangen, denn in dem einen Menschen haben alle gesündigt. Und dieses Zitat nimmt sich auch das Konzil von Trient als Vorlage, oder an diesem Zitat orientiert sich auch das Konzil von Trient und sagt, dass eben, da ja nicht nur der Tod durch Adam in die Welt gekommen ist, oder so wie wir sehen, dass wir alle denselben Tod erleiden, den Adam erlitten hat, so sehen wir auch, dass dieselbe Sünde alle auf uns gekommen ist. Und dass diese Sünde einen wahren, einen wirklichen Charakter einer Sünde hat, dass nicht nur Strafe ist, die wir leiden, sondern dass wir tatsächlich Schuld, mit Schuld geboren werden. In est uniquique proprium. Sie ist jedem Einzelnen innerlich als eigenes, schreibt das Konzil von Trient. Und Schmaus in seiner katholischen Dogmatik aus den 30er Jahren versucht es so zu erklären. Er sagt, Adam war ein Individuum, aber er war auch Gliedwesen, also Gliedwesen des ganzen Menschengeschlechtes praktisch in einem. Und das menschliche Geschlecht existierte zur Zeit der Sünde, der ersten Sünde, bloß in Adam und Eva. Und indem Adam und Eva sich gegen Gott und ihre vergöttlichte Existenz entschieden, entschied sich das ganze in Adam und Eva verwirklichte Menschengeschlecht gegen Gott. Also das ganze Menschengeschlecht bestand damals nur in Adam und Eva und hat sich in Adam und Eva gegen Gott entschieden. Und auch Augustinus sagt, dass es eben nicht nur Strafe ist, die Erbsünde, sondern auch Schuld. Und er sagt, in quo omnes peccaverunt, quando omnes ille unus homo fuerunt. In ihm haben alle gesündigt, als alle dieser eine Mensch waren. Und so wissen wir, dass die ganze Menschheit gesündigt hat gegen Gott und im Stand der Sünde, der Schuld geboren wird. Wir wissen zum Glück auch, dass wir befreit werden können aus diesem Stand, dass wir durch das Blut Christi, dass Christus diese Schuld gesühnt hat und den Schuldschein zerrissen hat, wie es in der Osternacht so schön heißt, und dass wir nicht ewig in diesem Zustand der Schuld bleiben müssen, sondern durch die Taufe wieder Kinder Gottes werden können. Und dass wir, wie Paulus heute sagt, die Erstlingsgabe der Kinder Gottes empfangen haben. Das heißt, wir haben schon den Heiligen Geist und die heiligmachende Gnade empfangen. Aber wir sehen, dieser Spalt, den die Sünde gerissen hat, der geht nicht nur zwischen Gott und Mensch, sondern auch in der Natur. Dieser Spalt zwischen Sein und Sollen, dass wir dem, wie es sein sollte, nicht entsprechen. Dem Spalt zwischen Ideal und Wirklichkeit, dass wir wissen um ein Ideal, wie es eigentlich sein sollte, aber dass die Wirklichkeit davon entfernt ist. Dieser Spalt geht auch durch die Natur. Und wir sehen Tod und Verwesung, wir sehen den Kampf ums Überleben, wir sehen Streit in der Natur, in der Schöpfung. Und so sind diese Dinge auch Anteil der Natur geworden. Aber Paulus, wie gesagt, sagt uns auch in seinem Brief heute, es hilft uns, den Sinn zu verstehen oder das Gesamtbild zu verstehen. Wir verstehen, warum die Schöpfung seufzt in diesem Zustand. Und er lässt uns auch nicht ohne Hoffnung. Der Glaube sagt uns, oder der heilige Paulus sagt uns in diesem Fall, dass auch sie, die Natur, die Schöpfung, einst teilhaben wird an der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Und der Segen der Erlösung wird auch sie, wird auch die Schöpfung einmal in eine neue Daseinsweise hinüberleiten, in der aller Kampf schweigt und aller Tod vernichtet ist. Der Prophet Jesajas sagt einmal sehr schön, oder Gott spricht hier, siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, und dessen, was vorher war, wird man nicht mehr gedenken. Das sind sehr schöne Worte, die genau das ausdrücken, was der heilige Paulus heute auch sagt. Siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Und in der geheimen Offenbarung in der geheimen Offenbarung des heiligen Apostels Johannes, in der Apokalypse, da schreibt er, da sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der erste Himmel und die erste Erde sind dahin und auch das Meer ist nicht mehr. Er, also Gott, wird jede Träne von ihren Augen wegwischen. Es wird kein Tod, keine Trauer, keine Klage und kein Schmerz mehr sein, denn was einst war, ist vergangen. Und der auf dem Throne saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und so treffen wir immer wieder auf diese Worte des neuen Himmels und der neuen Erde. Auch Petrus schreibt in seinem zweiten Brief, da wird der Himmel mit Sausen, im dritten Kapitel, da wird der Himmel mit Sausen vergehen. Die Elemente werden sich in Glut, Hitze auflösen und die Erde samt allem, was darauf ist, wird verbrennen. Aber das ist keine eigentliche Zerstörung, sondern eigentlich eine Umwandlung, denn er schreibt weiter, wir erwarten aber gemäß seiner Verheißung, der Verheißung Gottes, einen neuen Himmel und eine neue Erde, worin die Gerechtigkeit ihre Stätte haben wird. Es wird also nicht nur eine äußerlich neu geschaffene Erde sein, sondern auch moralisch wiederhergestellt sein, denn die Gerechtigkeit hat ihre Stätte darin. Es wird also eine ganz schöne Schöpfung sein. Und wie wir gerade gesagt haben, wie der heilige Apostel Paulus sagt, auch wir, die wir die Erstlingsgabe des Geistes bereits besitzen und in unserem Inneren noch seufzen, wir harren auch auf die Vollendung der Kindschaft Gottes, die Erlösung unseres Leibes, wie Paulus sagt. Wir haben, wie wir vorhin gesagt haben, durch die Taufe die heiligmachende Gnade und wir haben den Heiligen Geist. Der Heilige Geist wohnt in uns, der Geist Gottes wohnt in uns. Und das ist die Erstlingsgabe der Kindschaft Gottes. Jede Erstlingsgabe heißt ja zum Beispiel von der Ernte, das Erste wird Gott geopfert. Und jede Erstlingsgabe weist auf das Ganze. Die erste Gabe, die der Israelit Gott geopfert hat, die wies auf die ganze Ernte hin oder versinnbildlichte praktisch die ganze Ernte. Und so haben wir auch schon einen Unterpfand der Herrlichkeit der Kindschaft Gottes, die wir einst erlangen dürfen. Momentan haben wir zwar die Kindschaft Gottes und die heiligmachende Gnade und sind Kinder Gottes und unsere Schuld ist verziehen, aber wir müssen noch in diesem Tal der Tränen leben, aber wir wissen, dass dieser Unterpfand, der in uns gelegt ist, der einst auch sozusagen äußerlich zu seiner Erfüllung kommen wird, bei der Erlösung unseres Leibes. Aber wir müssen uns ihr auch würdig erweisen. Wir dürfen nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geiste. Wir müssen nach dem Geiste leben. Denn Gott hat uns zwar, wie wir immer wieder auch so schön sagen, Gott hat uns zwar ohne uns geschaffen, aber er kann uns nicht ohne uns erlösen. Wir müssen mit seiner Hilfe, mit seiner Gnade darauf reagieren, mit ihr arbeiten, mit ihr mitwirken. Und das Seufzen, das wir in unserem Inneren jetzt noch vernehmen, schildert Paulus in demselben Römerbrief auch wieder, den wir heute lesen, im Kapitel vor der heutigen Lesung, sehr schön in seiner Rede von den zwei Gesetzen, die wir alle kennen. Ich nehme ein Gesetz wahr, unter dem ich stehe, nämlich, dass mir, während ich das Gute tun will, das Böse zur Hand ist. Das heißt, das Böse fällt mir so leicht, obwohl ich das Gute tun will. Denn ich stimme mit Freuden dem Gesetze Gottes zu, nach dem inneren Menschen, der höhere Mensch sozusagen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, welches gegen das Gesetz meines Denkens kämpft und mich gefangen setzt in dem Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern lebt. Ich unglücklicher Mensch, wer wird mich erlösen vom Leibe dieses Todes? Aber wir brauchen nicht zu verzagen und nicht zu entmutigt zu sein, denn Paulus ermuntert seine Gläubigen, ermuntert auch uns heute, die Leiden dieser Zeit sind nicht zu vergleichen mit der künftigen Herrlichkeit, die an uns offenbar wird. Oder wie Petrus gesagt hat, wir erwarten gemäß Gottes Verheißung einen neuen Himmel und eine neue Erde, worin die Gerechtigkeit ihre Stätte haben wird. Oder wie Jesajas eben sagt, denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, spricht Gott, der Herr. Und so machen wir uns ans Werk, nicht im Vertrauen auf unsere eigene Kraft, so wie Petrus heute, sondern im Vertrauen auf das Wort Gottes. Auf dein Wort hin, sagte zu Jesus, will ich noch einmal die Netze auswerfen. Und so gehen auch wir an die Arbeit, auf das Wort Jesu hin. Wir wollen uns nicht verstecken hinter unserer Unwürdigkeit und Kleinheit und Schwäche, sondern im Vertrauen darauf, dass Jesus uns sendet und an uns sein Wort gerichtet hat, seinen Aufruf gerichtet hat. Und wenn Jesus uns ruft, dann können wir das auch tun, so wie wir heute so schön gesehen haben im Evangelium. Und als Hilfe haben wir, damit schließen wir eigentlich heute, als Hilfe haben wir auch wieder das Opfer Jesu Christi. In der Sekret wird so schön deutlich die Kraft des Opfers, auch gegen das aufrührerische Wollen, das wir in uns wahrnehmen. Da beten wir, wir bitten dich, o Herr, nimm unsere Opfergaben an und lass dich versöhnen und zwinge all unser Wollen, auch das Aufrührerische in uns, zwinge es in deiner Güte zu dir hin, durch unseren Herrn Jesus Christus. Und abschließend beten wir noch mit dem Introitus die schönen Worte, die ermunternden Worte: Der Herr ist mein Licht und mein Heil, wen sollte ich fürchten? Der Herr ist der Beschützer meines Lebens, vor wem sollte ich zittern? Die Feinde, die mich rings bedrängen, kraftlos stürzen sie zu Boden. Stünd selbst ein Kriegsheer gegen mich, mein Herz kennt keine Furcht. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. Amen.